Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Willkommen zur Lesung. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 24 nach der neuen Genfer Übersetzung. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Wir stehen zum Gebet auf, dem dies möglich ist. Vater, ich will dir danken für diesen Gottesdienst, für diesen Sonntagmorgen, für diesen vierten Advent. Danke, dass du da bist, dass du uns eingeladen hast, hier dein Wort zu hören, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist da. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt diesen Gottesdienst segnest, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest und dass du Wladimir benutzt, dass wir durch ihn verstehen können, was du uns heute sagen willst. Amen.
Vor genau 10 Monaten, Ende Februar, habe ich zur Jahreslosung gepredigt. Prüft alles und behaltet das Gute. Kann sich noch jemand an irgendwas daraus erinnern? Eher nicht, oder? Ich wäre jetzt überrascht, wenn jetzt irgendwas kommen würde. Bitte? Ja, sehr gut. Wow, jetzt bin ich doch überrascht. Plural, also da steht nicht, prüfe du und behalte das Gute, sondern im Plural, prüft alles und behaltet das Gute. Also die Gemeinde ist angesprochen und nicht ein Einzelner. Schön, oder? Darum geht's heute auch ein bisschen. Jahreslosungen sind nämlich so eine Sache. Anfang des Jahres taucht da so ein Bibelvers auf, der als Leitgedanke über dem ganzen Jahr steht. Und 1, 2, 3 Wochen später ist er meistens schon wieder in Vergessenheit geraten, dieser Bibelvers. Aber manchmal, da sind diese Bibelverse, die über das Jahr stehen, irgendwie so besonders, dass sie uns das ganze Jahr über begleiten. Wie ist es bei dir? Hat dich dieser Vers länger begleitet, dich ermutigt, vielleicht auch herausgefordert? Oder ist er komplett an dir vorbeigegangen und du hörst ihn heute das erste Mal hier in diesem Zusammenhang? Prüft alles und behaltet das Gute? Mich persönlich hat dieser Bibelvers, diese Jahreslosung tatsächlich mehr beschäftigt als die Jahreslosungen der letzten Jahre. Da gab es manchmal Situationen und Momente, in denen mich dieser Gedanke, der da drinnen deutlich wird, total gepackt hat, mich ermutigt hat, mich motiviert hat und mir so manche Tür geöffnet hat, im Glauben oder auch in meinem Alltag. Aber gleichzeitig gab es da auch so manche Situationen in den letzten 10 Monaten, wo mich dieser Bibelvers total frustriert hat und mich nicht nur herausgefordert, sondern überfordert hat. Und jetzt zum Jahresende hin habe ich mal so den Hinweis gekriegt, könntest du da nicht nochmal was nachsetzen? Ja, tatsächlich. So zum Jahresende hin lohnt es sich nochmal zurückzuschauen, so eine Art Fazit oder Rückblick zu machen. Und an Heiligabend und an Weihnachten und zum Jahresende habe ich gedacht, vielleicht verknüpfen wir es tatsächlich mit dem vierten Advent. Denn Rückblick ist ja auf der einen Seite hoffentlich ermutigend und stärkend, wenn wir was Gutes da drin entdecken. Und zum anderen hat dieser kleine Rückblick auch etwas mit einem Ausblick zu tun. Heute am vierten Advent, ein Ausblick auf das, was wir nächste Woche so zentral feiern, Weihnachten, dass Gott zu uns kommt? Und löst diese Botschaft bei dir Jubel und Freude aus oder eher so, okay, wie jedes Jahr? Oder, ach nee, zu mir? Vielleicht hat es was mit mir zu tun? Vielleicht auch eine gewisse Art Müdigkeit oder sogar Resignation? Prüft alles und behaltet das Gute, sowohl im Rückblick als auch im Ausblick. Der gilt nämlich auch heute, dieser Vers. Von daher an dieser Stelle ein kompakter Rückblick. Richie kann sich zurücklehnen zu dieser ersten Predigt. Ich mach Spaß. Zu dieser ersten Predigt, die ich im Februar gehalten habe. 2, 3 Gedanken, die so zentral sind, dass ich sie einfach mal wiederhole, auf denen wir aufbauen und heute einen Schritt weitergehen. Oder ich lade dich auch ein, diese Predigt, YouTube sei Dank, später nochmal anzuhören, nachzugucken. Die ist noch online. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Also ein kurzer Rückblick. Dieser Bibelvers prüft alles und behaltet das Gute, ist kurz, knapp und doch echt ganz schön direkt. Und dieser Bibelvers, der steht nicht isoliert als ein einzelner Vers, als eine Aussage, die man einfach so rausnehmen kann und über alles drüber schreiben sollte, sondern er steht tatsächlich in einem wichtigen Zusammenhang. Und wir haben die Verse davor, beziehungsweise drumherum, 16 bis 24 gerade gelesen. Da geht es um Freude, da geht es um Dank, da geht es ums Gebet. Da geht es darum, dass Paulus die Gemeinde in Thessaloniki ermutigen möchte. Eine junge, frische Gemeinde im heutigen Griechenland und sie steht vor Herausforderungen, sowohl innen als auch von außen, ein Ringen, ein Angefochtensein. Und Paulus schreibt ihnen diesen Brief und möchte sie ermutigen und stärken. Konkret geht er also auf die Herausforderung ein, dass der gemeinsame Glaubensweg der Gemeinde so ein bisschen auf der Kippe steht oder sich finden muss oder vielleicht auch beides irgendwie in einem. Und indem Paulus zum gemeinsamen Prüfen aufruft, prüft alles und behaltet das Gute, meint er kein Misstrauen im Sinne von achtet auf jede Silbe, auf jeden Atemzug, auf jede Geste, seid kritisch und misstrauisch. Er will auch keine blinde Unterordnung im Sinne von der am lautesten ist und der am mächtigsten ist, der hat es zu sagen und ihr ordnet euch einfach unter und seid still. Das alles meint er gar nicht mit diesen Prüfen. Indem Paulus zum gemeinsamen geistlichen Prüfen aufruft, meint er etwas anderes. Er möchte die Gemeinde ermutigen, gemeinsam auf Gott zu schauen. Und die Betonung liegt tatsächlich gemeinsam, miteinander auf Gott zu hören. Und das ist so dieses Revolutionäre und dieses total Neue, was Paulus hier in seinen Briefen und an dieser Stelle dieser Gemeinde schreibt. Es geht nicht um den Einzelnen in der Gemeinde, so hart das auch klingt, weil man fühlt sich ja doch irgendwie wichtig, fühle ich mich manchmal wichtig, sondern es geht um das Miteinander. Und dabei geht es gar nicht so sehr um das Ausspielen des Individualismus oder eines kollektiven Gedankens, sondern dass es beides braucht. Der Einzelne, der geht erst in der Gemeinschaft auf und wird vollkommen. Und die Gemeinschaft, die braucht den Einzelnen. Von daher da, so wie du heute hier sitzt und vielleicht dich seit Jahren, Jahrzehnten dieser Gemeinde zugehörig fühlst, um dich geht es. Oder wenn du vielleicht heute Gast bist oder so am Überprüfen bist, ob du hier Platz hast und ob du Teil davon sein möchtest, auch für dich gilt dieser Vers. Prüft alles und behaltet das Gute. Kein abgeschlossener Satz, sondern ein Auftrag. Kein abgeschlossener Satz, damit meine ich, dass er einmal gesagt wurde, einmal abgehakt und irgendwie erledigt ist. Es gibt viele tolle andere Bibelverse, sondern in diesem Satz fordert Paulus die Gemeinde auf, macht euch auf den Weg, seid miteinander unterwegs, prüft alles und behaltet das Gute. So viel zum Rückblick. Jetzt die Frage, was macht dieser Bibelvers mit uns? Welche Erfahrungen, welche Begegnungen hattest du mit dieser Aufforderung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten? Oder wenn du ihn jetzt das erste Mal so bewusst hörst und wahrnimmst, diesen Auftrag, was macht es mit dir? Bist du motiviert oder bist du eher so, alles zu prüfen und auch noch zu behalten? Ich merke, dass in mir so rückblickend 2 Pole ich wiederfinde. Auf der einen Seite eine gewisse Begeisterung. Ich bin begeistert von dieser Aufforderung, von diesem Zuspruch. Denn ich merke, es kann ganz schön wunderbar sein, es kann ermutigend, es kann sehr segensreich sein, miteinander gemeinsam Antworten zu suchen auf Fragen, auf die man alleine keine Perspektive sieht oder keinen Weg findet und auf einmal miteinander als Ergänzung, als Bereicherung viel Gutes zu entdecken, Schätze zu heben und festzustellen, wie gut es ist, zu prüfen und miteinander auch einen Weg zu beschließen. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass dieser Bibelvers, dieser Auftrag auch eine gewisse Müdigkeit und Frustration in mir ausgelöst hat. Denn es gelingt nicht immer und manchmal habe ich gar keine Lust zu prüfen und das Gute zu suchen und zu behalten, sondern ich will einfach sein. Und ständig zu tun, ständig achtsam zu sein, das kostet so viel. Ich merke, dass es ganz schön anstrengend ist, wenn man es nicht nur für sich selbst macht, mit meinen tollen Pro- und Kontralisten und dem Abwägen und dem Sortieren und Strategischen, sondern wie anstrengend und gefährdet eigentlich das ganze Prüfen und Ringen im Miteinander ist. Weil auf einmal werde ich abhängig von meiner Frau oder von meinen Freunden, von den Menschen, die mir wichtig sind, und muss auf sie warten, muss mich gedulden und sie sagen auch noch Sachen, die ich gar nicht hören will. Und sie entscheiden dann Dinge, die ich hätte gerne anders entschieden. Das ist echt herausfordernd und manchmal traue ich mich gar nicht, manches zu durchdenken, sondern sage, es wird schon werden, ich lehne mich einfach zurück. Nun ist es sehr subjektiv, das, was ich da erlebt habe in diesem Jahr. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich diesen Thessalonicher Brief anschaue, dass Paulus etwas Ähnliches beschreibt. Die Erfahrung, die ist nicht nur meine eigene, und ich bilde mir nicht nur ein, dass sie auch du und ihr und wir gemeinsam erleben, nämlich da, wo wir miteinander im Gespräch sind, ganz persönlich, unter vier Augen, da, wo ich konkret vielleicht in einen oder anderen hineinblicken darf oder jemand Anteil an mir hat, sondern wo wir auch als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Das Miteinander ist herausgefordert. Begeisterung und Müdigkeit, die gehören irgendwie zusammen. Und ich behaupte, dass beides ein Teil oder beides Perspektiven eines Glaubensweges sind. Denn diese Spannung, die schauen wir uns mal in diesem Brief an die Gemeinde in Thessaloniki an. Die erste Perspektive. Vielleicht kennst du das. Du bist in einer Situation, in der du herausgefordert bist, etwas zu prüfen. Du musst eine wichtige Entscheidung treffen. Und du willst das Gute dabei sehen, entdecken und fördern und am Ende siegreich zurückschauen können. Du betest für diesen Weg, du liest in der Bibel, du fragst liebe Menschen, du fragst kritische Menschen sogar, du fragst deine Freunde, Familie, Gemeinde um Rat und um Unterstützung und dann ist es soweit. Du triffst eine Entscheidung, du kommst nämlich zu einer Einsicht, ob ganz persönlich, ganz allgemein irgendetwas, was dieses Jahr entschieden werden musste, oder eine geistliche Entscheidung. Und das fühlt sich gut an, weil du endlich eine Perspektive siehst. Es ist eine gute Erfahrung, eine Erleichterung, eine Begeisterung, wenn endlich eine Entscheidung getroffen ist. Und du spürst, dass du total motiviert bist, begeistert bist und allen davon erzählen möchtest und jetzt auch ganz konkret Schritte gehen möchtest. Doch es dauert gar nicht so lange, und dann wird diese Begeisterung, dieses Euphorische, auf einmal wie so ein inneres Ringen. Du spürst zuerst einen kleinen Zweifel, eine größere Unsicherheit und dann einen ganz konkreten Widerstand. Manchmal im Inneren, weil Gedanken und Einflüsse auf einmal sichtbar werden, manchmal aber auch von außen. Doch weil Entscheidungen herausgefordert sind, und manchmal das Ergebnis auch herausfordernd bleibt, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie falsch getroffen wurden. Was ist eigentlich aus dieser Begeisterung geworden, wenn du dich an so eine Situation erinnerst? Vielleicht ist so eine Erkenntnis, dass eine Entscheidung angefochten ist, gar nicht ein Zeichen von Versagen und von etwas Nicht-Richtigem, sondern ein Zeichen von Ernsthaftigkeit, von etwas Gutem. Denn ich greife vorweg, Paulus sagt, dass geistliche Klarheit uns nicht vor Anstrengung schützt. Geistliche Klarheit schützt uns nicht vor Anstrengung. Sie kann sehr viel Kraft schenken und eine Perspektive eröffnen, aber eine geistliche Entscheidung, die verlangt auch einiges von uns ab und sie kostet etwas. Prüft alles und behaltet das Gute. Kennst du vielleicht solche Momente, in denen du mutig geprüft hast, in denen du mutig etwas entschieden hast und dann auf einmal so einen Kampf in dir gespürt hast? Das habe ich bei mir persönlich erlebt, das habe ich im Miteinander erlebt, in Familie, mit Freunden. Das habe ich aber auch erleben dürfen in Gemeindeprozessen, die mir anvertraut sind, in denen ich mitgestalten darf, die ich mitverantworten darf. Es sind Kämpfe, die entstehen, wenn wir uns für etwas entscheiden. Wenn Begeisterung in einen Kampf umschwingt, liegt das manchmal daran, dass wir Entscheidungen absolut verstehen. Ich bin mir so sicher, ich habe mir so lange darüber Gedanken gemacht, dass diese Entscheidung und diese Erkenntnis für immer und überall gültig ist. Und ich glaube, da kippt so eine wichtige geistliche Erkenntnis. Wenn Entscheidungen nicht mehr überprüft, nicht mehr korrigiert, nicht mehr geändert werden dürfen, wenn Entscheidungen für ultimativ erklärt werden, dann verlieren sie nicht nur ihre Leichtigkeit, sondern das Gute aus dem Blick. Weil ich anfange, für etwas zu kämpfen, auch manchmal mit Mitteln, die den Zweck überhaupt nicht dienen. Oft schlagen bei mir aber auch diese Begeisterung und diese Erkenntnis in Zweifel und Sorge über, wenn das Prüfen und Entscheiden bei mir ganz alleine liegt. Wenn ich in der Herausforderung stehe, ich muss diese Entscheidung treffen. Sprich, wenn die Erkenntnis und die Folge dieser Entscheidung dann ganz allein bei mir liegt und von mir allein getragen wird, dann merke ich, dass es nicht nur bei den einfachen Sachen, sondern auch bei so manchen herausfordernden Sachen viel zu schwer wird. Und dann fange ich an zu zweifeln, ob das der Weg ist, den wir gehen, den ich gehen sollte. Das wird besonders dann schmerzhaft und angefochten, wenn dieser Kampf, der dann auftritt, dieses Ringen und dieses Verzweifeltsein im Verborgenen geschieht. Wenn es mir nicht gelingt, andere teilzuhaben, mitzunehmen, mich unterstützen zu lassen, sondern ich ganz allein isoliert mit dieser Last umgehen muss. Und in solchen Situationen denke ich dann, das war keine gute Entscheidung. Das war kein gutes Wagnis. Dieses Vertrauen hat sich nicht gelohnt. Das nächste Mal mache ich es lieber nicht. Doch Paulus zeigt im 1. Thessalonicher Brief eine andere Perspektive auf. Ich habe es gerade schon gesagt, geistliche Klarheit, die schützt nicht vor Anstrengung. Ein Widerstand, ein Angefochtensein ist nicht zwangsläufig ein Zeichen dafür, dass es falsch ist. Paulus geht sogar viel mehr davon aus, dass es einiges kostet. Prüft alles und behaltet das Gute. Begeisterung, Motivation, die dann ganz schön kämpfen muss. Aber vielleicht kennst du auch diese andere Perspektive. Prüft alles und behaltet das Gute, löst bei dir erst gar nicht Begeisterung aus, sondern von vornherein so ein Gedämpftsein, ich sitze das lieber aus. Ich fange erst gar nicht an. Ich bin echt müde, mich jetzt entscheiden zu müssen. Ich bin echt erschöpft, prüfen zu müssen. Ich ziehe mich lieber zurück. Wenn wir in Verantwortung stehen und wichtige Entscheidungen treffen müssen, und damit meine ich nicht irgendwelche großen, weltbewegenden Dinge, auf die ich gefühlt sowieso keinen Einfluss habe, sondern auch auf ganz alltägliche, kleine Entscheidungen, wie ich mein Leben gestalte, wie ich mit dir, miteinander, wir umgehen und wie wir ganz konkret Gott erleben. Das löst manchmal eben keine Begeisterung aus. Nämlich diese Entscheidung zu treffen, da stehe ich kritisch dem gegenüber. Ich will es gar nicht erst prüfen, ich will es erst gar nicht hinterfragen, sondern ich will mich einfach steuern lassen. Soll doch Gott tun. Ich fühle mich gar nicht nämlich imstande, es zu prüfen und zu hören. Wer bin ich denn, der so eine wichtige Entscheidung treffen muss? Vielleicht verlierst du dann in solchen Momenten den Mut, wirst ganz müde und fällst zurück, fühlst dich leer und kraftlos, weil du gar nicht imstande dazu bist. Du müsstest erst noch dieses und jenes erledigen, um überhaupt mitreden zu können. Du müsstest erst dieses und jenes klären, um überhaupt einen Schritt zu wagen. Das sind dann solche Momente. Dabei ist aber Müdigkeit im 1. Thessalonicher Brief gar nicht das Ende des Glaubens. Müdigkeit und Warten und Geduld ist ja oft so ein Zeichen dafür, das kann nicht stimmen. Das muss anders, das muss schneller, das muss besser gehen. Doch Paulus zeigt, dass das gar nicht das Ende des Glaubens ist, sondern vielmehr Ausdruck von langer Treue ist. Ein Ausdruck von langer Treue, von einem Glaubensweg, in dem man getragen, geführt und ausgeharrt hat. Oft sogar im Unsichtbaren, weil dieser Weg gar nicht sichtbar ist. In solchen Momenten besteht aber die Gefahr, dass wir manchmal unsere eigene Erwartung, unsere Fragen und unsere Sehnsucht nach dem Guten zurückschrauben. Ich nehme dann einfach eine gewisse Distanz ein und meine Hoffnung wird leiser, überhaupt etwas entscheiden zu können. Und auch diese Erfahrung kennst du vielleicht. und ich habe sie auch miteinander wahrgenommen. Prüft alles und behaltet das Gute. Das verlangt alles von mir ab. Manchmal sogar mehr, als ich mir und meinen Mitmenschen zutraue. Ich traue mich erst gar nicht, mich auf den Weg zu machen. Kennst du das vielleicht auch? Und auch hier lohnt sich ein Blick in den ersten Thessalonicher Brief im Detail. Denn Paulus rechnet sogar damit, dass Müdigkeit sich breit macht, dass Glaube müde machen kann. Nicht, weil Gott dann in solchen Momenten fern ist, sondern weil der Glaube eben Zeit braucht. Denn nicht alles, was stillsteht und alles, was Zeit braucht, ist tot. Im Gegenteil, für Paulus gehört das zum Prüfen dazu. Begeisterung und Müdigkeit. Beide Erfahrungen sind vielleicht also gar nicht so sehr nur persönlich, sondern gehören, wenn sie auch schon für Paulus zum Glauben dazugehört haben, für dein Leben einfach dazu. Gehören vielleicht zu unserem Glauben, zu unserer Gemeinde dazu. Begeisterung und Müdigkeit. Denn Paulus kennt beides und beides ist für ihn kein Gegensatz, keine Widersprüche, sondern Ausdrucksformen vom Glauben und von Gottes Gegenwart. Deshalb ermutigt er dann ganz konkret und sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Begeisterung, die kämpft, Müdigkeit, die leise wird. Für Paulus ist das bekannt. Und genau deshalb setzt er nicht auf einen Einzelnen, sondern auf das Miteinander. Wenn man den Brief als Ganzes liest, und ich habe das schon als etwas revolutionär Neues angekündigt, dann passiert hier etwas, was Paulus als einen neuen Weg beschreiben würde, vielleicht jetzt in meinen Worten. Prüft alles und behaltet das Gute, gilt nicht an Einzelpersonen. Schon gar nicht an besonders fromme Menschen, an geistliche Profis, an geistliche Spezialisten, wie auch immer wir das heute definieren würden. Damals gab es diese Vorstellung, dass Einzelne besonders begabt, besonders befähigt, besonders geeignet sind, um alle irgendwie zu führen. Und auch heute gibt es diese Vorstellung, dass jemand doch das sagen und tun muss. Paulus geht einen anderen Weg. Er sagt, ihr alle miteinander müsst prüfen und das Gute behalten. Es geht nicht um ein individuelles Bauchgefühl, es geht auch nicht um eine private Erkenntnis oder eine eigene Wahrheit, sondern es geht um das gemeinsame Abwägen, das gemeinsame Prüfen und am Ende, und das ist das Gute, das gemeinsame Vertrauen auf den Geist Gottes. In den Versen vor dieser Jahreslosung heißt es, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Okay, der zweite Teilsatz klingt ein bisschen straff. In unserer Prägung behaupte ich mal, prophetische Aussagen, gibt's das, was ist das und wie geht man damit um? Verstehen wir es an dieser Stelle einfach als ein Wirken des Heiligen Geistes. Und genau das soll nicht gehindert werden. Es soll nichts in den Weg gestellt werden. Keine Vorentscheidung getroffen werden, keine Annahme, sondern im Miteinander zeigt sich die Entscheidung. Denn Paulus meint hier nicht, prüft jede Kleinigkeit des Lebens, sondern er sagt, prüft das, was als geistliches Reden auftritt. Prüft das, was als geistliches Reden auftritt, gerade dann, wenn es stark klingt und auch herausfordernd ist. Indem Paulus nicht Einzelne dazu auffordert, sondern die Gemeinde, bildet er eine Art Schutzfunktion. Eine Schutzfunktion. Prüfen heißt hier nämlich nicht nur das auswählen, was einem gut tut oder schön und leicht und schnell geht, sondern prüfen und sich für das Gute entscheiden, bedeutet auch Grenzen anzuerkennen. Paulus macht es ganz konkret, indem er sagt, dass wir das Gute annehmen sollen. Alles, was zerstört, alles, was entmutigt, alles, was manipuliert, davon sollen wir Abstand nehmen. Erst in der Gemeinschaft wird die Begeisterung, die es braucht, um aufzubrechen, geerdet. Erst in der Gemeinschaft wird die Müdigkeit getragen, weil man miteinander unterwegs ist. Und dann entsteht diese geistliche Erkenntnis für Paulus im gemeinsamen Gespräch, im gemeinsamen Hören auf den Geist Gottes, im Hören aufeinander, im kritischen Prüfen miteinander, im gemeinsamen Ringen. Und das ist das Besondere, dass Paulus das dieser Gemeinde hier zutraut. Er traut es ihr zu, dass sie nicht alles weiß, sondern Stück für Stück erkennen wird. Er traut es ihr zu, dass sie sich sogar irren wird und trotzdem an Gottes Seite bleiben wird. Das wird auch daran deutlich, dass Paulus ihnen hier keine klare Antwort gibt. Ich vermute, er hat schon gewusst, worüber die sich streiten, wo sie eine Unsicherheit haben, von innen, aber auch von außen. Und trotzdem lässt er das ganz allgemein, prüft alles und behaltet das Gute. Nicht behaltet X und Y und Z, tu dieses und jenes, lass dieses und jenes, sondern das Gute. Er definiert es nicht, er legt es nicht fest, er traut es ihnen zu, miteinander zu erkennen. Und manchmal hätte ich es auch gerne, dass Gott mir das Gute einfach zeigt, dass du mir das einfach zeigst. Und dann haben wir es doch, dann müssen wir erst gar nicht uns auf die Suche machen. Doch ich glaube, indem Paulus das bewusst offen lässt, wird er sowohl dem Leben als auch dem Glauben gerecht. Denn das Leben muss gelebt werden, auch wenn es hart ist, und der Glaube muss auch gelebt und entdeckt werden, damit es eine eigene Gottesbegegnung und Beziehung ist, immer und immer wieder neu. Stattdessen lädt nämlich Paulus auf einen gemeinsamen Weg ein. Das Gute bei Paulus ist nicht etwas Angenehmes oder etwas Überzeugendes, sondern gut ist, was dem anderen dient, was ihn aufbaut, was den Frieden fördert und erhält und nicht einander verletzt. Und an dieser Stelle, weiß ich nicht, ob dich das ermutigt, ist es wie so ein Spiegel für mich selbst. Denn indem ich manches prüfe und entscheide, wie ich mit mir selbst, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit uns als Gemeinde umgehe, das ist echt hart. Denn ich merke, ich habe nicht immer den anderen gedient, sondern manchmal mir selbst. Ich habe den anderen manchmal gar nicht aufgebaut, sondern erlebe ihn echt aufgelöst. Manchmal habe ich dann sogar nicht nur was Gutes getan, sondern ganz konkret verletzt. Und dann, wenn ich den Spiegel nochmal umdrehe, merke ich, dass ich das in mir selbst erlebe, dass ich das in meiner Familie erlebe, mit meinen Freunden erlebe, dass die anderen mir nicht wirklich dienen, zumindest fühlt sich's nicht so an, dass ich nicht aufgebaut werde, sondern schlaflose Nächte habe, dass ich mich nicht gestärkt fühle, sondern echt gekränkt und verletzt. Prüft alles und behaltet das Gute. Trotzdem gilt dieser Zuspruch und dieses Zutrauen, was Paulus damals, aber auch heute genauso sagen würde. Zum Abschluss eine Verknüpfung mit dem heutigen vierten Advent, mit Weihnachten und was danach kommen wird. Die Adventszeit, die zeigt uns, dass wir im noch nicht leben und im noch nicht glauben. Ja, es wird immer konkreter, der Baum ist jetzt da, die Kerzen sind noch nicht an, also es wird noch, also wir sind im noch, aber noch nicht vollendet. Und genauso ist das auch im Glauben. Wir warten darauf, dass der, der schon da war, der uns diese Freiheit am Kreuz geschenkt hat, Jesus Christus, diese Welt auch vollenden und wieder heilen wird. Und uns genauso. Wir warten auf das, was da kommen wird. Wir halten sogar diese Spannung aus. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern weil der Heilige Geist bei uns ist. Und wir dürfen es schon erahnen und erhoffen, so wie wir jetzt diesen Baum hier sehen und die vier Kerzen sehen. Und in wenigen Tagen ist es soweit. Und so ist es auch im Glauben. Christus wird wiederkommen. Dirk und ich haben nicht philosophiert, sondern Quatsch gemacht und haben gesagt, was, wenn er am 24. wiederkommt, also nächste Woche, vor oder nach dem Krippenspiel, was, wenn er dann einfach da ist? Ja, darauf dürfen wir uns freuen, denn Gott kommt dorthin, wo wir offen für ihn werden. Gott kommt dorthin, wo noch nicht alles fertig ist, wo wir müde sind, wo wir unsicher sind, wo wir suchend sind. Gott kommt dorthin, wo auch Maria und Josef, die Hirten und all die anderen waren. Unfertig, auf der Suche, ringend und prüfend und doch vertrauend. Advent und Weihnachten malen uns nämlich das Gute vor Augen. Und das Gute ist an dieser Stelle, dass wir prüfen und dass wir behalten dürfen, was nicht unsere eigene Begeisterung ist, nicht unsere eigene geistliche Kraft, sondern Gottes verlässliche Nähe. Denn Gott kommt zu uns. Von daher zum Abschluss zwei praktische Perspektiven, zwei praktische Gedanken. Für dich ganz persönlich, für mich, für dich, für uns ganz persönlich. Gott kommt auch in deine Begeisterung. Wo bist du gerade begeistert? Gib das nicht auf. Aber er kommt auch in deine Müdigkeit. Wo würdest du am liebsten gerade dich zurückziehen? Darf Gott dir da nahe sein? Denn Gott kommt in deinem inneren Kämpfen zu dir, in deinen offenen Fragen, in deinem Ringen, in deinem Suchen. Er möchte bei dir sein. Wo darf Gott dir nahe kommen? Und dann vielleicht, wenn du dich als Teil der Stadtmission verstehst, für uns als Gemeinde, wenn du vielleicht aber gerade eher an deine Familie, an deine Partnerschaft, vielleicht an deine Arbeit, an deine Arbeitskollegen denkst, für dich in deiner Gemeinschaft oder für uns als Gemeinde. Gott stellt uns zusammen. Er hält uns zusammen. Er traut es uns zu, miteinander unterwegs zu sein. Da, wo du gerade bist, bist du genau richtig. Du darfst prüfend sein, aber nicht misstrauisch. Du darfst offen sein, aber nicht ahnungslos, weil es Christus ist, um den es geht. Du darfst hoffend sein, aber auch Müdigkeit empfinden. Prüft alles und behaltet das Gute. Das Gute, das wir behalten, ist nicht unsere Leistung, sondern Gottes Treue. Er wird es tun. Wir dürfen uns von Gott halten lassen. Amen.